Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten.
Heute wollen wir über eine E-Mail sprechen, die uns Frank geschickt hat, Anfang 50. Er schreibt uns: Bisher habe ich von meinem Gehalt monatlich eine gewisse Summe sparen können. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass mein angespartes Geld immer weniger wert ist. In den vergangenen Folgen habt ihr viel über langfristige Anlagen gesprochen. Bei mir ist es allerdings aktuell so, dass ich in einer Umbruchphase bin und noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Und ich werde mein Geld vielleicht schon in ein oder zwei Jahren benötigen.
Okay, da sind eine Reihe von Fragen drin. Also erstmal vielen Dank, Melanie, fürs Vorlesen und Vortragen der Frage von Frank. Genau, also einmal eben, dass er monatlich eine Summe spart, das ist vorbildlich. Also das macht auf jeden Fall Sinn, Geld zurückzulegen, gerade in der heutigen Zeit. Man braucht einfach ein gewisses Sicherheitspolster.
Ja, die Frage ist dann natürlich, was macht er dann damit?
Genau, da sind wir dann bei der nächsten Frage, die er ja auch schon erwähnt, wo er sagt, dass er eben in der Umbruchphase ist, das heißt noch nicht genau weiß, wann er sein Geld braucht. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Geld er aktuell hat und was halt sein Projekt ist, das wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Ich rate ja eben, das Vermögen, also je nachdem, in kurz-, mittel- und langfristige Töpfe, also Gedankentöpfe oder Schalen praktisch einzuteilen, also wenn er das halt kann, dass er dann einfach sagen kann, was braucht er jetzt kurzfristig, was braucht er mittelfristig, was braucht er langfristig. Und in jedem Fall ist es auch unabhängig von seiner Umbruchphase, ist die Frage, ob man die beziffern kann, ob da irgendwelche Beträge halt schon im Raum stehen, dass man aber generell in der aktuellen Zeit eine etwas höhere Summe als Rücklage benötigt.
Also wenn er schreibt, dass er das Geld vielleicht schon in ein oder zwei Jahren braucht, dann wäre das ja kurzfristig.
Korrekt, das ist absolut richtig. Die gute Nachricht ist, dass es wieder Zinsen gibt. Das haben wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer inzwischen den Medien entnommen. Und es wird ja auch inzwischen wieder viel Werbung gemacht, so wie in früheren Jahren. Gibt es Angebote von verschiedenen Banken, wo man zum Teil eben über 3% eben bekommt an Zinsen, die ausbezahlt werden, allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Oft sind es Werbeangebote, muss man darauf achten, ob man sich dann die Mühe machen möchte, von Bank zu Bank eben zu springen nach den entsprechenden Monaten, wie lange das praktisch gezahlt wird von der entsprechenden Bank und wie flexibel das eben auch ist. Also wenn man Geld festlegt, bekommt man zum Teil eben noch mehr Zinsen, aber festlegen bedeutet immer, man definiert eben einen Zeitraum und je länger, desto mehr gibt es bis zum gewissen Grad. Also 6, 12, 24, 36 Monate sind so übliche Zeiträume. Damit ist man allerdings auch wieder festgelegt, was in der aktuellen Zeit seine Schwierigkeiten hat.
Gut, er könnte vielleicht ja einen Teil als Festgeld anlegen, weil er sagt, er braucht es ja in ein oder zwei Jahren. Also vielleicht, dass man eben einen Teil für 12 Monate festlegt.
Da würde ich dann empfehlen, nochmal genauer hinzuschauen, ob man das tatsächlich macht, weil er einfach unflexibel ist. Die Zinsen steigen im Moment in Europa immer noch. Also es gibt immer noch wieder neue Zinserhöhungen. Wann die Wende eben kommt, das wissen wir nicht. Da wartet der Kapitalmarkt aktiv drauf. Und tatsächlich, was er ja auch schreibt, ist, dass er das Gefühl hat, dass sein angespartes Geld immer weniger wert ist. Gut, ist die Frage, was man unter Wert versteht, nominal. Also 1.000 Euro sind 1.000 Euro, klar. Aber er hat natürlich recht, dass speziell jetzt im Bereich zum Beispiel Lebensmittel bekommt man für seine 1.000 Euro deutlich weniger, als man das halt noch vor einem Jahr oder auch vor ein paar Monaten bekommen hat.
Gut, das liegt ja an der Inflation.
Das ist korrekt. Das liegt an der Inflation, der Kaufkraftteuerung. Wäre auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, wo man da noch ein bisschen genauer drauf eingeht, was halt Inflation eben ist. Fakt auf jeden Fall ist, dass die offizielle Inflation aktuell ja schon wieder niedriger ist als noch im letzten Oktober. Da lag sie um und bei in Deutschland bei 10%. Jetzt aktuell liegen wir Tendenz 7-6%. Aber auf die 2%, die die Europäische Zentralbank ansteuert mit den Zinserhöhungen in Europa, auf diese 2% werden wir zeitnah nicht kommen.
Das heißt, er bekommt dann zwar auf seinem Tagesgeld Zinsen, aber das ist natürlich nicht so hoch, wie die Inflation ist.
Richtig. Und das ist genau, was er ja auch spürt. Sein Geld ist weniger wert, also die Kaufkraft ist niedriger. Und mit festverzinslichen Anlagen kann er diese Kaufkraft nicht erhalten. Es bleibt immer eine Lücke, jetzt mal egal, ob Festzins oder Tagesgeld. Es bleibt eine Lücke von je nach Zeitpunkt um und bei aktuell vielleicht 3%. Und das interessanterweise ist schlechter, als es vor 2 Jahren war, als wir noch negative Zinsen hatten.
Ah ja, stimmt, das war ja das Verwahrentgelt, was die Banken erhoben haben.
Genau, das haben sie eingeführt. Das war ja noch zu Anfang 2022 der Fall, dass man diese 0,5% Verwahrentgelt, wenn man größere Summen Bargeld auf der Bank parken wollte, dass man die halt bezahlen musste. Das wurde dann ja alles abgeschafft, aber damals, also vor 2 Jahren, war die Inflation historisch niedrig, irgendwo bei 1,5-2% eben. Das heißt, diese Lücke zwischen dem Verwahrentgelt von, also Kosten minus 0,5% und sagen wir, die Inflation war höher, 2%, haben wir eine Lücke von oder eine Differenz von 2,5%, was halt immer noch besser ist, als es aktuell halt in der heutigen Zeit eben ist.
Mhm. Aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es gefühlt anders.
Korrekt. Weil Geld für Geld zu bezahlen, das war vom Kopf her und emotional irgendwie nicht gut nachvollziehbar. Aber wichtig ist, dass man sich einfach einen Plan macht und überlegt, was mache ich, warum mache ich was, wie mache ich das? Und darüber sprechen wir ja hier und heute.
In manchen Fällen ist es ja so, dass wir unseren Kunden empfohlen haben, in den US-Dollar zu investieren.
Genau, also das kann man auf unterschiedliche Art und Weise tun. Natürlich einmal über einen offenen Investmentfonds, der in US-Dollar notiert. Das ist die eine Variante. Aber worauf du jetzt ansprichst, ist, dass es eben auch Tagesgeldkonten im US-Dollar gibt, die höher verzinst sind, weil die Zinsen in den USA sind ja schon früher gestiegen, schon seit Januar 2022, was ja damals die Börsen auch in die erste Talfahrt sozusagen geschickt hat. Und die Zinsschritte sind auch sehr regelmäßig und häufig, historisch einmalig häufig eben erfolgt. Und so ist es aktuell, dass man auf dem Tagesgeld im US-Dollar, wenn man Glück hat, vielleicht schon 4,5% oder sowas bekommt.
Ist es für die Kunden dann nicht vielleicht auch ein Risiko, eben also wegen dem Wechsel vom Euro in den US-Dollar? Oder
unbedingt. Also das sollte man auch berücksichtigen. Natürlich kann niemand genau vorhersagen, wie wird der US-Dollar in einem Jahr stehen. Also die Frage ist ja, wird der Euro stärker sein als der Dollar über Zeit? Historisch ist es so, dass der US-Dollar über Zeit in kleinen Schritten aber doch gewonnen hat, also sprich im Wechselkurs einfach mehr gekostet hat in Euro. Letztes Jahr war es so, dass wenn man am Anfang des Jahres, also am 1. Januar US-Dollar gekauft hätte, dann wäre das der einzige Weg gewesen, wie man im letzten Jahr, also 2022, ein Plus erwirtschaftet hätte in Summe von 8%. Wenn man das allerdings jetzt im Sommer getan hätte, wo der, oder im Herbst, also im September, als der US-Dollar quasi schon auf diesem Hoch war, dann hätte man zum 1. Januar ein ziemliches Minus gemacht, weil seit Oktober ist der US-Dollar dann nochmal wieder deutlich gesunken gegenüber dem Euro.
Also das heißt, da gibt es schon auch Schwankungen oder können Schwankungen sein?
Ja, unbedingt. Das ist unbedingt der Fall.
Das heißt, man muss sich überlegen, ist das für mich in Ordnung? Oder also ich würde gerne die Zinsen haben bei dem US-Dollar-Konto, aber ich akzeptiere auch, dass es da Schwankungen gibt.
Ja, Schwankungen würde ich das jetzt oder nicht nennen, also nicht wie praktisch bei den Aktien, sondern dass es da einfach in der Welt Veränderungen gibt. Und ja, Es hat auch also Veränderungen gegeben dahingehend, dass sich die Rolle des US-Dollar im Weltfinanzsystem geändert hat. Und trotzdem gehe ich davon aus oder gehen viele davon aus, dass, ich sage jetzt mal, eine Diversifikation, also eine Streuung auch über unterschiedliche Währungen, hier speziell im US-Dollar, einfach Sinn machen.
Gut, da ist natürlich die Frage, wie ist das ja mit der Politik in den USA und auch mit diesem Schuldenstreit, der ja gerade zum Glück beigelegt worden ist oder sie sich geeinigt haben. Wie wirkt sich das denn aus?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, die auch immer wieder mir gestellt wird. Und trotzdem ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass der US-Dollar als Leitwährung, das ist ja die Diskussion, die wir, also oder die Überlegung, die da jetzt hintersteht, als Leitwährung in der gesamten Welt dadurch bis jetzt noch nicht in Frage gestellt wird. Es verändern sich zwar Dinge und viele Länder überlegen sich das, aber der Grund, warum der US-Dollar als Leitwährung nicht in Frage gestellt wird, ist einfach, dass es keine Alternativen zum US-Dollar in der Welt im Moment gibt bisher.
Das heißt, der Euro wäre keine Alternative?
Jein, also man hat es sehr lange gehofft und es gibt auch viele sehr positive Dinge, die den Euro betreffen. Also zum Beispiel, dass er ja diverse Krisen jetzt, also angefangen von Corona als auch die Schuldenkrise, halt gemeistert hat. Jetzt dieses Jahr am 1. Juni hat die Europäische Zentralbank ihr 25-jähriges Bestehen gemeistert, sei schon gefeiert, oder sie feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Also der Euro hat einen Anteil von immerhin 33% im weltweiten Zahlungsverkehr.
Das hört sich ja eigentlich relativ gut an.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Zugleich ist es eben so, dass wir zwar in Europa eine gemeinsame Währung haben und es sich bei Europa um ein groß angelegtes politisches Projekt handelt, aber wir haben keine gemeinsame Geldpolitik innerhalb dieser Länder. Das heißt, jedes Land in dieser europäischen Gemeinschaft hat eine eigene Wirtschaftspolitik. Und somit haben wir zum Beispiel keine gemeinsamen europäischen Staatsanleihen, also bis auf wenige Ausnahmen, da hat es schon ein paar Projekte gegeben. Aber in Summe ist es eben so, dass es nicht wirklich gemeinsame europäische Staatsanleihen gibt.
Was heißt es denn dann konkret?
Also ganz konkret bedeutet das, also bei Staatsanleihen ist es ja so, dass wir über Bonität sprechen, also über die Wahrscheinlichkeit, die der Kapitalmarkt der Tatsache zumisst, dass ein Schuldner, also jemand, der sich Geld geliehen hat, dieses Geld zum Stichtag X inklusive der Zinsen, die unterwegs fällig geworden sind, halt auch bezahlt. Also sprich, ich leihe jetzt Deutschland 1.000 Euro und bekomme dafür Summe X als Zinsen jedes Jahr. Und am Ende der 10 Jahre, so sind Staatsanleihen üblicherweise, von der Laufzeit her mindestens, bekomme ich eben diese 1.000 Euro wieder auch zurück.
Ah ja, das war ja dann die große Frage in Griechenland oder mit Griechenland, ob die eben diese Staatsanleihen bezahlen werden.
Genau, das war also ein Riesenthema und da stand es mit dem Euro eben auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf der Kippe. Und das hat der Kapitalmarkt auch nicht vergessen, dass es das eben gegeben hat. Und es ist auch weiterhin so, dass innerhalb von Europa wir Deutschland eine gute Bonität haben. Das heißt, an deutschen Staatsanleihen ist also Interesse. Und unsere Zinsen sind im Verhältnis relativ niedrig, die wir für diese Staatsanleihen bezahlen müssen. Also früher haben wir sogar Geld dafür bekommen und seit 22 war es erst auf Null und jetzt müssen wir wieder Zinsen bezahlen, so Schritt für Schritt. Aber das ist deutlich weniger, als zum Beispiel andere Länder in der europäischen Gemeinschaft halt bezahlen müssen.
Okay, das heißt ja also als Fazit, dass es am interessantesten ist, in deutsche Staatsanleihen zu investieren.
Genau, also wenn man jetzt im Euro investiert sein möchte, in deutsche Staatsanleihen, das hat nur das Problem, also Deutschland ist zwar das wirtschaftlich stärkste Land innerhalb der EU, aber machen wir nicht so viel Schulden wie die USA, sind ja auch viel kleiner. Und B, stehen damit halt dem internationalen Kapitalmarkt eben nicht so viele Staatsanleihen im Kauf zur Verfügung.
Das heißt, so wird es der Euro zur neuen Leitwährung nicht schaffen. Gibt es denn noch andere Alternativen?
Ja, das ist richtig. Und Alternativen, da denkt man natürlich sehr schnell an China. Und China hätte es angesichts seiner Größe womöglich durchaus die Macht, mit der chinesischen Währung Renminbi eine echte Alternative zum Dollar zu schaffen. Allerdings, solange die Regierung in China sich nicht traut, den Wechselkurs des Renminbi freizugeben und stattdessen ständig in den Kapitalmarkt eingreift, wird es nicht gelingen, dass das eine Weltwährung wird. Also das ist einfach so. Und dann ist es eben so, wenn man überlegt, geh mal hier in ein Geschäft in Hamburg und nimm Dollarnoten mit, vielleicht so in kleinen Scheinen, 1-2-Dollar-Scheine. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird man fast überall auf der Welt damit bezahlen können und Wechselgeld bekommen. Mit chinesischen Renminbi wird keiner was anfangen können. Mit dem Euro vielleicht in den Randländern von Europa, aber in Südamerika, Afrika, Asien auch schon schwieriger, mit Euroscheinen und Münzen zu bezahlen und dann lokale Währung zurückzubekommen. Das ist wirklich bei dem US-Dollar nach wie vor, würde ich sagen, das Einzigste, wo das so einfach geht.
Das heißt, da wird sich wohl nichts ändern.
Naja, mittel- bis langfristig kann das durchaus der Fall sein. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also ist ja alles Politik ein Stück weit. Der Einfluss von China, der steigt massiv, das ist richtig. Es gibt auch einzelne Länder, weil das Thema, was wir hier jetzt gerade so ein bisschen besprechen, ist ja generell ein weltweites Thema. So gibt es zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien und China haben zum Beispiel eine Übereinkunft getroffen, den Rohstoffhandel zwischen ihren Ländern in der chinesischen Währung Renminbi abzuwickeln. Das ist letztes Jahr gewesen und das ist also wirklich ein absolutes Novum. Und auch Russland hat trotz dieser Trennung von SWIFT, also letztes Jahr den Boykott, was keiner für möglich gehalten hätte, dass das so kurzfristig in so kurzer Zeit stattfindet, haben sie keine Probleme, ihre Rohstoffe loszuwerden und Handel zu betreiben mit den Ländern, von denen sie nicht sanktioniert werden, also wie beispielsweise eben China.
Ja, wie sieht es dann aus bei den wirtschaftlichen Unterschieden in den Ländern in der Eurozone? Stellt es denn eine Gefahr für den Euro dar?
Ja, auf der einen Seite schon, also kann man das so sehen. Zugleich ist ja auch das Vertrauen in den Euro gestiegen. Zuletzt haben wir jetzt noch ein weiteres Land dazu bekommen, Kroatien zu Jahresbeginn. Und diese Heterogenität, also die wirtschaftliche Heterogenität, kann natürlich auch eine Chance sein. Also wir haben ja einen immensen Binnenmarkt dadurch geschaffen. Und es gibt eben viele Menschen, die sich für den Euroraum entschieden haben und damit auch dem Euro vertrauen. Auch wenn es da eben eine chronische Schwachstelle gibt, kann die EZB vermutlich ein längeres Fortbestehen des Währungsraums sichern. Das glaube ich schon. Aber zugleich musste eben die Stabilitätskultur der Deutschen Bundesbank geopfert werden. Dadurch eben durch diese Gemeinschaft und zugleich ist es so, dass wir durch den US-Dollar auch Inflation importieren, also durch den Wechselkurs, der da ist. Das hängt mit den Rohstoffen zusammen und insofern kann es einfach Sinn machen, gerade wenn man jetzt halt einen höheren Liquiditätsbetrag hat, den man nicht anders irgendwie verwenden kann, dass man überlegt, ob eben so eine Beimischung im US-Dollar, je nach persönlicher Einstellung natürlich auch und persönlicher Gesamtwirtschaftslage, halt Sinn machen kann. Muss man sich natürlich individuell beraten lassen, ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber zumindest würde ich sagen, ist es eine Idee, das einfach prüfen zu lassen oder selbst zu prüfen.
Wobei wir wieder bei Diversifikation wären.
Genau, nicht alle Eier in einen Korb legen, breit streuen, haben wir ja auf allen Ebenen immer schon wieder angeführt, haben wir auch natürlich Folgen zu, die können wir hier wieder in den Shownotes verlinken. Wer sich damit noch nicht befasst hat, das macht total viel Sinn, ja.
Ja, das ist doch ein ganz guter Abschluss für unsere heutige Folge.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Thank you.